In der neuen Folge soll es heute um Marvel gehen. Dafür habe ich mir einen selbsternannten Experten eingeladen, den Jens Herford von Randomtainment Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Saturday Nerd Live.
Deswegen SNL.
Ja, jetzt können wir uns entspannen. Jetzt ist alles in Ordnung. Das Schwierigste ist erledigt. Ja, du hattest das ja quasi so ein bisschen angestoßen hier, dass wir uns heute hier mal über Marvel unterhalten. Ja. In Caps Lock mir auf WhatsApp geschrieben. Ja, hier, Marvel Podcast in Deutsch. Das müssen wir machen.
Ja. Ja, das Problem ist, dass es ganz viele geile Podcasts zu dem Thema gibt, aber überwiegend in Englisch. Und wenn man den Film einmal in Deutsch und in Englisch gesehen hat, dann merkt man schon, wenn man das vergleichen kann, ja, vieles ist im Englischen halt schon ein bisschen komplizierter, dass man da nicht alles verstanden hat, kann ja schon durchaus sein, weil man konzentriert sich ja nicht immer nur genau auf das, was gesagt wird. Und deswegen hätte ich sowas gerne in Deutsch, weil es ganz viele Fragen gibt, die entweder zu mir immer wieder kommen, die Leute mich gefragt haben, wenn sie den Film gesehen haben, oder die ich dann sofort in deine Richtung geworfen habe, als ich den Film sah und du ihn gesehen hattest.
Es sind ja auch bei diesem Thema mit Sprache und so, das ist auf meinem Kanal immer wieder eine Sache, weil ich in meinen Videos englische Clips verwende, weil mir das halt besser zusagt. Ich habe, glaube ich, vielleicht 3 Filme auf Deutsch geguckt von den Marvel-Filmen und alle anderen auf Englisch. Also so irgendwie den ersten Iron Man und den ersten Captain America mal, als sie irgendwann mal liefen und so. Aber ich bin nicht die Stimmen von den Personen gewohnt. Das heißt, wenn ich ein Video konzipiere und mir ausdenke, dann denke ich an die Szene in Englisch. Und wenn ich das Video dann schneide und nehme die deutsche Szene, dann fühlt sich das nicht richtig an. Das fühlt sich irgendwie falsch an, als ob ich jemanden betrügen würde.
Dich selbst halt.
Deswegen ist es immer ganz lustig, dass wenn ich jetzt dann vergleiche, was im Deutschen und im Englischen steht, dass ich ganz oft merke, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fuck-up vom Synchronisationsstudio ist, man weiß ja auch nicht, wie viel die vorher wissen, ob die nur einzelne Szenen kriegen, ob das ein Studio ist oder mehrere, dass das irgendwie aufgeteilt wird. Und dann schleichen sich halt so Flüchtigkeitsfehler rein, dass Sachen anders benannt werden, weil es halt Synonyme für irgendwas sind und sowas. Und ich glaube, gerade bei so einer komplizierten Sache wie es geht um Zeitreisen und Realitäten und Zeitströme und Zukunft und Vergangenheit und die gerade diese Erklärung, hatte ich auf jeden Fall jetzt, als ich mir dann die deutsche Version nochmal angeguckt habe, wirklich Schwierigkeiten zu folgen oder konnte mir vorstellen, dass es Schwierigkeiten gibt, dem zu folgen, was da passiert. Also, wie du gerade schon meintest, halt wirklich alles tatsächlich auch im Deutschen dem zu folgen, was da passiert.
Ich glaube, es gibt ja dieses Zeitreise-Fuck-up-Thema. Und ich glaube, das Problem ist eigentlich nur entstanden beim Schauen des Films, weil es nur einmal ganz kurz darum ging.
Ja, yeah, genau.
Und danach ist man davon ausgegangen, dass du schon verstanden hast, was wir dir da gerade erklärt haben. Dass das, dieses Back-to-the-Future-Thema, das ist Blödsinn. Das ist nicht so, sondern wenn du in die Vergangenheit reist, dann ist das eine alternative Zeitlinie. Fertig. Das musst du jetzt einfach hinnehmen.
Ich glaube auch tatsächlich, dass sie ein bisschen genau das, dass sie unterschätzt haben, wie sehr diese Art von Zeitreisen in den Köpfen der Menschen ist.
Glaube ich auch.
Das ist halt einfach so dieses so, die haben wahrscheinlich gedacht, wir setzen uns jetzt hin, wir machen einen lustigen kleinen Gag über Stubb Langsam und Looper, weil halt beides Bruce Willis ist und sowas und deswegen, listen ein paar Filme auf und sagen, das sind alles Zeitreisefilme, die ihr kennt. So ist es nicht.
Guck mal, das, was du kennst, das ist es gar nicht.
Genau.
Und das ist auch nicht.
Und dann ist ja auch die Szene vorbei. Das sind vielleicht 2 Minuten oder so. Ja. Und zwischendurch halt immer noch Gags. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt wirklich auch bei internationalen Sachen, weil wenn ich so Foren durchströber und sowas, dass ganz viele Leute halt sagen, alle Leute, die den Film nicht mochten, habe ich das Gefühl, mochten ihn deswegen nicht. Weil sie das Gefühl haben, das funktioniert nicht, das ist nicht logisch, was da in dem Film passiert. Gerade das Ende ist nicht logisch. Und das ist immer, es ist irgendwie blöd dann zu sagen, die haben das nicht verstanden, weil das impliziert irgendwie, oh, ihr seid doof. Sondern es ist halt einfach schwierig zu verstehen.
Es ist schwierig zu verstehen. Und wenn du das, wie die Russo-Brüder auch jetzt im Nachhinein auch ganz oft bei Interviews gesagt hatten, einfach versuchst, den Leuten in einer guten Art und Weise, wie man einen Film macht, nämlich Show Don't Tell, zu zeigen, indem du Dinge einmal umreißt oder einmal kurz erklärst, du musst nicht sagen, das ist eine Blume und sagen, das ist eine Blume, wenn du eine Blume in der Hand hältst. Ja. Und das haben sie halt gemacht. Sie sind einmal davon, haben es einmal ganz klein erklärt und sind dann davon ausgegangen, dass sie das schon verstehen.
Sie haben sogar 2-mal erklärt. Ancient One hat es ja nochmal unterstrichen, indem sie gesagt hat.
Stimmt, eigentlich schon, weil sie hat es ja nochmal mit diesem.
Genau.
Mit diesem,
sie hat es nochmal verbildlicht. Sie hat nochmal eine Grafik erstellt. Hier, ich habe hier mal was vorbereitet, damit ihr das auch nochmal versteht. Wir haben hier den Zeitstrang. Und da sind die Steine.
Und das
wenn du
den
rausnimmst, gibt es einen
Zeitstrang. Das ist der Strang der Zeit.
Genau, also das war halt das Problem, dass das was sie erklärt hat, auch wieder nicht offensichtlich war.
Ja, stimmt.
Weil viele Leute, das habe ich auch ganz oft gelesen in den Kommentaren, und ich hoffe, das wurde durch das Video, was vorgestern kam, zu diesem Zeitpunkt,
Gutes Video, tolles Video.
Das ist super. Richtig, ich habe mir richtig viel Mühe gegeben und der Schnitt war auch überhaupt nicht schwer und hat gar nicht lange gedauert und ich habe nicht den kompletten Tag, nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben, daran gesessen. Und da, in den Kommentaren habe ich auch ganz oft gelesen vor diesem Video, dass Leute halt geschrieben haben, ja, aber The Ancient One zeigt ja nur einen Zeitstrang. Also da, dann ist es ja doch so. Und wenn die Steine Strang raus, der
Zeit.
Ja. Und es darum geht es halt nicht. Und es geht halt um ihre Realität und dass ihre Realität quasi einen dunklen Pfad nimmt, wenn man einen Stein entfernt und den nicht wieder zurückbringt. Und dann, dass eben die Steine wichtig für das Raum-Zeit-Kontinuum sind, weil sie eben diese Elementarkristalle der Schöpfung sind.
Und dann ist die Frage, das ist nämlich ein sehr gutes Ding, weil es gibt trotzdem, auch wenn in sich alles stimmig ist, immer nochmal Fragen, die man dann beantworten muss mit, ja. Das ist halt ein Comic. Wenn diese Steine so sehr für den Kosmos so relevant sind, warum ist denn nichts Schlimmes passiert, als Thanos die Steine zerstört hat?
Das wurde tatsächlich von, ich glaube, es war Stephen McFeely, das habe ich in dem Video auch tatsächlich noch kurz gesagt. Hast es doch nicht geguckt.
Verdammt!
Raus, scheiße. Es gibt nämlich, generell gibt es verschiedene Ansätze innerhalb des Teams zu dem, was da passiert. Also auf die Schauspieler kann man, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber sowieso pfeifen, weil die gar nicht wissen, was in dem Film passiert ist. Und die Hälfte von denen, die spielen halt ihre Rolle, aber so wirklich verfolgen. Das ist so wie Luke Skywalker Fragen über Star Wars stellen, so oder Mark Hamill. Das sind halt Schauspieler, die arbeiten, das sind keine.
Schön, dass du Mark Hamill direkt Luke Skywalker nennst.
Ja, das ist sehr gut.
Grüße.
Der guckt jede Folge. die Drehbuchautoren und die Regisseure, die ja auch mit am Drehbuch geschrieben haben, haben teilweise unterschiedliche Ansätze, was da passiert ist. Und Stephen McFeely, der auch schon Winter Soldier mit den Russo-Brüdern zusammen gemacht und Civil War zusammen sehr gemacht hat. Film. Und ich glaube auch involviert war bei noch irgendwelchen anderen, also der ist auf jeden Fall sehr involviert in diesem ganzen MCU-Ding. Und der hat in einem Interview nochmal gesagt, vor einer Woche oder so, dass die Steine nicht zerstört wurden, weil Thanos sagt nicht, I destroyed the stones. Also er sagt schon, I used the stones to destroy the stones, aber er sagt dann, I have reduced them to atoms.
Ja, was aktiv seine Atome.
Das theoretisch heißt,
sie
bedeutet,
vorhanden. Sie sind noch vorhanden.
Der Punkt ist ein bisschen weiter stretch. Das ist generell bei diesen ganzen Sachen, wo Leute sagen, dass es ein riesiges Plothole ist. Es ist nicht unbedingt ein Hole, weil ein Plothole würde bedeuten, dass sich Dinge widersprechen. Es ist eher ein sehr weiter Stretch, dass du das halt annehmen musst, damit das funktioniert. Aber in dem Fall musst du halt annehmen, dass der Collector das zum Beispiel auch so erklärt, dass es am Anfang vor dem Urknall 6 Singularitäten gab, die in Kristalle geschmiedet wurden. Das bedeutet, es oder forged into crystal singularities. Und ich weiß nicht, ob das in Deutsch auch so übersetzt ist mit geschmiedet, aber ne, die wurden geschöpft.
Das weiß ich gerade auch nicht. Ja, aber also das heißt, sie waren vorher, sie waren nicht von vornherein immer in dieser
genau,
Form,
die sondern erschaffen.
Waren erst
genau,
die Kristalle, Nebel und der Nebel wurde zu etwas.
Die Kristalle wurden von Entitäten erschaffen. Es sind also Lady Death und irgendwelche 3, 4 andere, also für jeden Stein ist eine Figur. In dem Marvel-Universum, die diesen Kristall erschaffen hat. Und die repräsentieren Eigenschaften des Universums. Sie bestimmen die auch, sie können die kontrollieren, aber diese Eigenschaften sind trotzdem da. Also diese Steine sind quasi nur die konzentrierte Form davon, mit denen du die kontrollieren kannst. Und die Tatsache, dass er das quasi zu Atomen reduziert hat, bedeutet aktiv nicht, dass die Steine komplett weg sind.
Du brauchst ja so einen Steinmagneten, damit alles wieder
genau,
an
genau.
einen Punkt kommt.
Das ist eben, dass sie lassen sich das halt offen, dass sie theoretisch sagen können, du hast in der Zukunft nochmal irgendeinen Bösewicht, der so hohe Technologie hat, dass er diese Atome in New Titan wieder sammeln kann, weil die da noch rumschwirren und irgendwie in der Erde sind und die entziehen kann. Hätte so
das
wie
nicht Ant-Man machen können?
Theoretisch gibt es so viele Sachen, die sie hätten machen können, die sie nicht gemacht haben. Also, allein die Tatsache, Thanos sorgt ja dafür, Thanos, das zum Beispiel. Aber Thanos sorgt ja in Infinity War auch dafür, dass Vision wieder lebt und der Stein wieder intakt ist. Theoretisch hätten sie das auch mit Tony Stark machen können. Ist jetzt die Frage, wird da noch das Snap rückgängig gemacht? Nicht unbedingt. Was ist mit Hulks Arm? Verliert er den jetzt? Kann das wieder heilen? Also, es gibt da so verschiedene Sachen.
Fragen.
Und das ist auch sehr lustig, weil die Russo-Brüder selber gesagt haben, sie wissen, dass da sehr viele Fragen offen sind, nachdem, gerade was Charaktere angeht, Sie haben keine Ahnung, was mit Thor noch passiert. Sie haben keine Ahnung, was mit Hulk noch passiert. Sie haben sich nichts überlegt. Niemand weiß, was da weiter passiert. Die Drehbuchautoren der Zukunft im MCU, die Russos sind jetzt erstmal raus, müssen das entscheiden.
Das finde ich schade.
Ja, finde ich auch.
Ich hätte es schöner gefunden, wenn man sich wirklich 10 Jahre lang einfach genommen hätte und gesagt hätte, wir bauen jetzt eine Story, die 10 Jahre lang zusammenfügt. Damit man einfach von vornherein eine feste Geschichte hat. Und auch, wenn du am Ende irgendwie was, also du schreibst quasi ein Buch und am Ende hast du irgendwie deinen Charakter in die und die Richtung entwickelt. Und dann kannst du Kleinigkeiten nehmen und an den Anfang setzen, die langsam darauf hindeuten, und weil immer mehr Kleinigkeiten bauen. Und dann, also das fände ich intelligenter als im Endeffekt das, was sie jetzt mit dem MCU gemacht haben, die 10 Jahre. Das ist zwar immer noch gut, das ist wirklich fantastisch. Wir sind die Ersten, die sowas miterleben können, so eine 10 Jahre lange Geschichte mit 23 Filmen dann. Aber ich fände es cooler, weil was passiert denn jetzt, wenn du immer wieder nochmal 10 Jahre, MCU, zweite Phase, 25. Phase, haben wir irgendwann 40 MCU-Filme und alle sind irgendwie so ein Flickenteppich. Ja. Du wirst irgendwann müde. Und ich glaube, es tut dem ganzen MCU-Franchise nicht gut, wenn du das immer so weitermachst. Es
war ja auch eine Frage, die wir auf, oder ungefähr eine Frage, die wir auf Twitter, wir haben ja vorher auf Twitter mal gefragt, was ist da, habt ihr irgendwelche Fragen noch offen, über die wir reden können, irgendwelche Ideen? Übrigens, folgt uns auf Twitter. Paul blendet hier jetzt ein, wie unsere Twitter-Accounts heißen. Paul blendet jetzt seinen Twitter-Account ein. Und darüber, jetzt der folgt Mitte uns.
In klein.
Und,
wie ungefähr.
Da war ja auch eine Frage, ob wir glauben, dass das MCU diesen Hype aufrechterhalten kann.
Mhm.
Ob sie es schaffen, in Zukunft noch so viele Leute ins Kino zu ziehen. Weil das, ich meine, Endgame, viele Leute sagen ja von wegen, ja, ob die Avatar noch einholen, weiß ich nicht. Blödsinn. Avatar hat, das muss man sich immer vor Augen halten, Avatar hat sein Geld ein Jahr.
Ein Jahr sogar.
Fast 300 Tage.
War der im Kino?
Ja. Nee, da war der nicht im Kino, aber in fast 300 Tagen hat er dieses Geld.
Ach so, gemacht. Ja, aber im Kino war ein halbes Jahr.
Ja.
Ja.
Und aber da sind ja auch noch DVD-Verkäufe und sowas. Und Endgame hat in 11 Tagen 2 Milliarden geschafft und Avatar 2,7.
Also die Frage ist aber auch, wie lange bleibt dieser Hype bestehen? Also kommen die jetzt so an die 2,5 oder vielleicht 2,7 Milliarden ran und dann ist wirklich Feierabend? Oder dauert das, also kriegen die jetzt wirklich ein Jahr lang diesen Hype hin?
Also
das
allein
konsequent umgesetzt.
Wir waren gestern Abend in Detective Pikachu und die zeigen, sehr guter Film, ja, die zeigen in dem Kino wortwörtlich im Zoopalast in Berlin am Zoo, zeigen die in einem 10-Minuten-Takt den Film in verschiedenen Kinos. Das heißt, es ist halt, die haben ja, glaube ich, 5 oder 6 Kinos und es ist halt wirklich 20:20, 20:30, 20:40.
Alter!
Vorstellungen in verschiedenen Kinos geht das los. Und das ist der einzige Film, der im Zoopalast auch auf Englisch gezeigt wird. Sonst haben die keine Originalvorstellung. Aber Endgame war in Original. Und ich glaube, eine Mischung aus dem Hype, der generell da ist, aber auch die Tatsache, dass sie wissen, dass dieser Film so vollgestopft ist mit Sachen, dass du ihn fast schon mehrmals gucken musst. Nicht so, wie du ein Shutter Island mehrmals gucken musst oder ein Interstellar mehrmals gucken musst.
Beides sehr gute Filme.
Und beides,
Interstellar gucke ich auch einmal im Jahr mindestens.
Beides Filme, die ich jetzt am Wochenende geguckt habe. sondern auf eine Art und Weise, dass du kannst es einfach gar nicht alles aufsaugen, was passiert in diesem Film, wenn du es nur einmal geguckt hast. Weil dir die Hälfte einfach flöten geht, weil du noch über das nachdenkst, was gerade passiert ist. Also so kleine Details und sowas. Wer zum Beispiel alles, Howard the Duck ist in der Endkampfszene drin.
Ich hab's gelesen,
dass du geschrieben hast.
Guck mal, ich hab ihn gesehen, genau
durch da. Durch Zufall da. Gesehen. So. Ja. wer da alles rumrennt. Ich habe auch später erst gesehen, dass tatsächlich, ich dachte am Anfang, das sind die Skrulls, die da reinkommen, aber alle Schiffe, die da fliegen, sind von Wakanda. Das heißt, die Armee, die da steht, sind wirklich nur die Zauberer Wakanda und die Ravagers
noch. Ja, die Skrulls haben damit nichts zu tun, ja.
Aber warum? Captain Marvel...
Ja das weißt du ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie sich die Squads entwickelt
haben. Was ist mit den Kree? Warum haben die Kree keinen Bock, da zu kämpfen gegen Thanos? Warum sind die nicht dabei? Die haben eine riesige Armee.
Ja, das wird in Captain Marvel 2, der auch ein fantastischer Film sein
erklärt,
wird.
Ja.
Erklärt,
bestimmt. Genau. Und der spielt dann 2001. Parallel zu
weißt du noch Sam Raimi's
Spider-Man. Naja.
was gibt's denn für Sachen, die mir erst komisch aufgestoßen sind? Also einerseits, also eine schöne Frage, die ich noch gelesen hatte, schöne Grüße an Tino Hahn an dieser Stelle. Warum muss man snappen, damit das stattfindet?
Das ist ein interessantes Konzept, ne? Das habe ich auch überlegt. Warum, also gut, der erste Snap hat stattgefunden, glaub, weil Thanos halt gesagt hat, ich will einen Handschuh.
Man hätte auch klatschen können.
Ja, aber einfach nur vollkommen egal. Denken. Aber ne, Thanos hat am Anfang gesagt, ich will einen Handschuh. Was ist, wenn Thanos gesagt hätte, ich hätte gern eine Sandalette, die Steine klatsch. Und ich muss meine Haxen zusammenschlagen oder sowas, weißt du? Hätte Tony Stark dann auch eine Sandalette gebaut aus Nano?
Ja.
Übrigens auch eine Sache, die ich ganz oft lese, die sagen, warum musste Thanos zu den Zwergen gehen und sich den bauen lassen und Tony kann es alleine.
Stopp, da kann ich gleich einhaken. Wenn man sich den, ich habe es nämlich beim zweiten Mal genau darauf geachtet, wenn man sich den Handschuh mal anguckt, dann ist an der Stelle, wo die Steine drin sind, eine andere Farbe der Fassung. Also ist da irgendwas anders gemacht worden. Und ich gehe davon aus, dass, das ist halt eine Interpretation von meiner Seite, dass Thor ja trotzdem die Möglichkeit hatte, danach irgendwo hinzugehen und Sachen zu holen und Sachen zu bauen und Sachen hinzubringen, wenn Tony Stark sagt, ich brauche das. Sie implizieren das einfach und dann ist gut.
Ja, das ist eben auch ganz viel in diesem Film und das ist auch das, was ich meine, warum du ihn wahrscheinlich auch ein paar Mal gucken musst, um wirklich alles, was sie da eingebaut haben, locker haben die da irgendwas, was noch niemand gesehen hat, noch niemand verstanden hat, noch mit drinne und das ist halt einfach impliziert und du siehst es nicht. Aber auch allein die Tatsache, selbst wenn es nicht so ist, Tony Stark hat ja auch die Fassung für Visions Stein entworfen, beziehungsweise
Ultron,
der daran gemacht wird. Und da hat es auch funktioniert, den Stein zu kontrollieren, Stück weit.
Ich glaube, da hat keiner was gesagt, weil bis dahin hatte man nicht die Aussage von Thanos, dass er diesen Stein hat.
Ja, aber ich meine, umgekehrt kannst du halt sagen, Tony Stark weiß, wie man Fassungen für Infinity Stones baut.
Okay, dann war noch eine Frage, warum es hieß mal, dass man diesen Infinity Stone nicht anfassen kann, wenn man nicht einer von einer bestimmten Rasse ist. Warum geht das? Warum
geht das bei allen anderen? Das ist ein unglaubliches Missverständnis, weil es wurde gesagt, über den Power Stone. Es wurde nicht über jeden Infinity Stone gesagt. Du kannst effektiv jeden Infinity Stone einfach anfassen.
Und den Power Stone hat Stark auch angefasst. Aber mit dem Handschuh. Hat er mit dem Handschuh so raus oder den so
das ist nicht der Power
Stone. Reinfallen lassen.
Der Tesseract.
Das war der Tesseract, genau.
Und den Tesseract kann man theoretisch anfassen. Das einzige Problem beim Tesseract ist, dass er. Gut, die einzige Sache, die ich zulasse an dieser Sache, ist, dass es keinen Sinn ergibt, warum der Tesseract am Ende von Captain America durch den Boden von dem Schiff schmilzt, von dem Jet.
Ja.
Vielleicht ist er heiß geworden, als Red Skull wegteleportiert wurde, aber Red Skull wurde halt wegteleportiert. Der ist nicht gestorben, weil er den angefasst hat, sondern der ist wegteleportiert worden. Es wurde dann nur retroaktiv quasi so interpretiert, dass das Gleiche, was beim Power Stone und dieser Assistentin passiert, dass das mit Red Skull passiert ist. Aber eigentlich wurde er wegteleportiert.
Und da ist das Problem, was passiert, wenn nämlich einzelne Leute immer so ein Ding bauen.
Ja.
Ich sehe das Problem übrigens auch bei Star Wars. Wenn immer wieder irgendjemand eine Geschichte, also einer baut eine Geschichte bis Minute 10 und dann baut ein anderer eine Geschichte bis Minute 35 und dann ein anderer, die macht doch einfach eine große Story, das kann auch nicht so schwer sein.
Jetzt auch, ich habe immer so das, vor allem das Gefühl, dass die Drehbuchautoren, also größter Fuck-up immer noch im MCU ist ja Spider-Man Homecoming mit dem 8 Jahre später Ding, was halt wirklich nur eine Zahl ist, die du anders hättest machen müssen, die wirklich nicht schwer gewesen ist. Oder wenigstens im Blu-ray-Release dann einfach die, so wie Game of Thrones den Kaffeebecher rausgekriegt hat, das einfach das zu verändern. Haben sie nicht gemacht. Und das ist halt immer, wo ich mir denke, John Watts, Dude, lies doch erstmal die Texte, die vorher in diesem großen Universum, was du quasi machst, geschrieben wurden. Oder guck dir die Filme an.
Haben sie es deswegen mit dem Reisepass in Far From Home so angepasst?
Ich glaube, dass man das
aktiv sieht.
Du siehst kein Datum. Du siehst kein Datum.
Ja. Okay.
Das ist eben, dass auf dem Reisepass von Peter Parker steht kein Geburtsdatum. Oder zumindest kein Jahr. Es steht, glaube ich, nur Monat und Tag. Und ich glaube, das liegt daran, dass das ein Punkt sein wird. Weil Far From Home dreht sich ja nicht nur darum, wie eine Welt ohne Iron Man ist,
sondern
es dreht sich auch darum, wie ist eine Welt für die Hälfte der Leute, die zurückgesnappt wurden, 5 Jahre nachdem sie weggesnappt
genau,
wurden.
Genau, diese 5 Jahre wusste kann ja keiner.
Ich glaube, das wird ein Element sein, dass sie diesen beantragen und dass er den beantragen muss, nicht nur, weil er ins Ausland fliegt, weil er war ja schon in Berlin vorher, das heißt, er hatte offensichtlich irgendwie auch einen Pass, sondern dass da halt wirklich dann einfach das Geburtsjahr plus 5 steht. Oder meinst, das Alter plus 5.
Dass es so Details sind, die dann nachträglich noch eingeführt werden.
Dass sie halt quasi, dass sie zu den Leuten gehört, die snapped sind. Weil sonst ergibt es, weil Leute, die 1980 geboren sind, beispielsweise, oder sagen wir, wann wäre Spider-Man, wenn er 15 ist, 2018?
92, wann? Oder?
Quatsch.
Dann, oh Gott.
Das funktioniert nicht. Dann wäre ich
Mathe.
16. aber 10 Jahre
2013.
Später.
2003.
2003 oder 2002,
ja.
Das bedeutet, theoretisch müsste bei ihm also er ist ja jetzt 2023 immer noch 15,
ja, genau.
Obwohl 5 Jahre vergangen sind. Und das musst du ja irgendwie quasi einführen.
Die haben das übrigens auch so klug gemacht, dass alle seine Mitschüler auch gesnappt
wurden. Alle seine Freunde wurden auch gesnappt. Ja. Und alle Leute, mit denen er... Also alle Leute, die quasi On-Screen-Lines haben, wurden zufälligerweise auch mit weggesnappt.
Aber es ist halt auch ein Comic. Also ja. Irgendwann muss man auch mal sagen, dann ist das halt so. Dann
ich finde das auch so lustig, in einem Interview bei, ich glaube, es war Jimmy Kimmel wieder, saßen jetzt die Far From Home, weil die Pressetour ging jetzt los, saßen so da und er wurde gefragt, warum seid ihr alle noch in der Highschool? Und er so, ja, also, warum sind wir alle noch in der Highschool? Und das ist halt, weil sie sind halt noch in dem Alter, sie sind halt noch 15, weil sie halt nicht gealtert sind in dieser Zeit, wo sie halt weggesnappt waren.
Hat er gesagt, er war im Koma und dann waren wir da und.
Ja, genau,
er
hat gesagt, irgendwas muss mich ausgenockt jetzt, haben.
Wir müssen dir helfen.
So, ja. Und ich war kurz weg, aber dann bin ich aufgewacht und Doc Strange hat dann das gemacht,
genau.
Und so. Übrigens, große Frage, die auch viele gestellt haben: Warum kann Doctor Strange plötzlich ein Portal von Titan zur Erde machen und vorher nicht?
Weil ich wusste, wo er hin muss.
Er wusste ja nicht, wo es hingeht. Der Gedanke war ja, sie waren in dem Schiff, in dem Q-Ship. Und dann gab es diese Diskussion und Strange meinte, ja, du musst dieses Schiff umdrehen, wir müssen das umdrehen, wir müssen zurückfliegen. Warum macht er nicht einfach da ein Portal und geht durch
ja,
und
ist wieder zur Erde? Ja, das verstehe ich. Weil das so ist.
Ja. Weil du kannst nicht mal sagen, er weiß...
Die Kräfte sind im Weltall schwächer.
Ich hätte gedacht, weil er sich bewegt und dann das Portal sich auch bewegen würde, weil sie sich so schnell bewegen. Aber,
ja, du hast ja trotzdem noch was Festes, worauf du das Portal quasi...
Also ich glaube, das ist halt einfach nur, weil er in dem Moment nicht dran gedacht hat. Oder weil seine Kräfte in dem Moment nicht gereicht haben und dann...
Das ist es. Wenn du wirklich jemanden hättest, der so drin ist, der auch dumme Fragen stellen kann, und dann hast du eine große Geschichte und der liest sich das durch und sagt so, aber der könnte auch dann das und das machen. Ja. Du musst einen Weg finden, dass der das nicht kann. So, dann fehlt ihm halt ein Arm. Dann ist sein Arm gebrochen und der kann das halt nicht machen. Ja. Und dann hast du schon eine Lösung.
Aber dann kann es wieder später nicht machen.
Dann ist durch den Snap alles wieder regeneriert.
Ja.
Siehst du? Aber dann hast du was. Dann hast du irgendwas. Weil der Snap ist halt so, das ist halt so Deus Ex Machina, das ist dann damit gelöst. Fertig. Dann ist es immer noch ein Film und dann ist es immer noch eine Comic-Verfilmung und dann muss man auch damit leben, dass es da jemanden gibt, der fliegen kann. So.
Ja.
So, dann liest das halt
so. Ich meine, es wird ja auch nicht erklärt, warum Captain Marvel im Weltall nicht, also ohne Helm und ohne Maske rumfliegen kann. In den Comics wird es erklärt, weil sie eine Superkraft hat, die das bewirkt. Es ist nicht erklärt.
Es ist halt so.
Captain Marvel, das haben wir ja vorhin schon gesagt, finde ich sehr interessant, weil ich habe wirklich gedacht, dass sie eine viel größere Rolle in Endgame spielen wird. Ich verstehe, warum sie es nicht tut, weil der Film ist so vollgepackt und es ist einfach, ich glaube, die Russo-Brüder haben sich so gedacht. Es war ja ursprünglich Infinity War 1 und 2. Und die haben sich so gedacht, okay, wir versuchen in 6 Stunden jetzt eine Story zu erzählen, die alles beendet, aber gleichzeitig auch neue Stränge aufmacht und neue Wege geht, damit wir weitermachen können. Und ich glaube, dass sie da so ein bisschen an gewissen Punkten, als sie sich die Story überlegt haben, einfach gesagt haben, okay, wir können jetzt nicht weiter über diesen Charakter reden, weil sonst können wir Tony Starks Charakter-Arc oder Natashas Charakter-Arc nicht weitermachen.
Mhm.
Wir können den nicht beenden, wenn wir uns auf eine andere Figur konzentrieren müssen. Also sagen wir einfach, Captain Marvel ist beschäftigt, und ist draußen und hilft allen anderen Welten, weil sie die einzige ist, die das machen kann. Mit Rocket zusammen.
Andere Welten haben keine Superhelden.
Ja, genau. Und so, dadurch haben sie es ja relativ gut.
Das ist eine sehr smarte Aussage.
Aber dann, ich dachte halt immer, dass sie den Captain Marvel-Film so rush da reingeschmissen haben noch vorher, weil sie erklären müssen, warum, dass sie bestimmte Kräfte hat, die sie eben hat. Aber theoretisch hätte man alles, was Captain Marvel in dem Film macht, auch durch einen anderen Helden machen lassen können. Also auf eine gewisse Art und Weise
hätte man das machen können. Thor hätte zum Beispiel Iron Man und so retten können durch den Bifrost.
Genau.
Das hätte funktioniert.
Genau, sowas. Also es gibt da verschiedene Wege, deswegen fand ich das interessant. Okay, Captain Marvel ist halt drinne, damit du weißt, sie ist halt krass, sie engagiert sich auch, ihr ist das nicht scheißegal. Sie kämpft auch mit und sie kennt die anderen Avengers.
Und sie vor hat allem kann sie Thanos ins Gesicht hauen und das tut Thanos weh.
Ja.
Das ist halt
und
auch.
Thanos kann sie headbutten und sie bewegt sich gar nicht.
So. Ach, gute Szene, ey.
Das ist wirklich sehr schön. Aber ich glaube, also in den Comics ist es ja so, dass Miss Marvel und dann später Captain Marvel und Spider-Man ja sehr eng miteinander arbeiten, weil Miss Marvel auch in New York die Heldin ist, die mit Spider-Man zusammen da ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt wichtig war, dass halt sie auf Spider-Man trifft. Und das ist so, hey, I'm Peter Parker. Hey, Peter
Parker. Aber das ist halt so Theorie, das kann sein, das muss nicht. Vielleicht haben die sich dabei gar nichts gedacht und es war einfach nur Marketing. Genau. Wir müssen noch das alles anheizen, weil das wird ein riesiges Event. Weil Leute sind, wir merken schon, Infinity War wird ein guter Film. Das merkt man wahrscheinlich selber auch schon, dass das wirklich krass wird. Und wir müssen das anheizen. Wir müssen da richtig was reindrücken.
Ich frage mich halt auch, wie sie jetzt, ob sie jetzt nochmal 10 Jahre zuplanen. Oder ob sie sich sagen, wir gehen jetzt einen anderen Weg. Wir haben jetzt, weil es war ja so, dass Iron Man kam raus, da war noch nicht weiter geplant. Sie haben überlegt, ob sie vielleicht einen Avengers-Film mal machen später, aber sie waren sich noch nicht sicher. Und dann kamen die einzelnen Avengers-Filme und sind alle ganz gut angekommen. Dann haben sie gesagt, okay, wir planen jetzt The Avengers für 2012 und dann gute 6, 7 Jahre, in denen weitere Filme kommen, die eine Komplettgeschichte erzählen und jeder Charakter wird durch einen eigenen Film mehr oder weniger eingeführt und so weiter und so fort. Und allein die Überlegung, dass sie ja da offensichtlich auch Spider-Man schon mit eingeplant hatten, aber noch gar nicht wussten, ob sie ihn benutzen dürfen und das dann on the way noch so verhandelt haben.
So ein Fox-Marketing-Ding war das, ne?
Sony. Ach, ist ja immer noch. Sony ist ja, eigentlich ist dieser Deal für 5 Filme gemacht und das ist Far From Home ist quasi der 5. Der 4. Und danach kommt noch einer.
Civil War,
Spider-Man, das ist der 5. Genau. Also Far From Home wäre der letzte Film, in dem Tom Holland jetzt nach dem aktuellen Vertrag offiziell im MCU Spider-Man sein darf. Aber sag mal so, Sony, also weil es haben auch viele Leute geschrieben, so, ja, aber danach kann es ja gar nicht weitergehen, weil der Vertrag hört ja auf.
Kann man erweitern.
Ja, Robert Downey Jr. muss sterben. Okay, nicht Robert Downey Jr., Tony Stark. Robert Downey Jr. soll bitte am Leben bleiben. Aber weil der Vertrag ausläuft. Chris Evans darf nicht weiter Captain America sein, weil der Vertrag ausläuft. Chris Hemsworth darf nicht weiter Thor sein, weil der Vertrag ausläuft. Und das ist halt Quatsch. Die haben halt nur Verträge für irgendwie 8, 9 Filme unterschrieben, weil das fucking viel ist und nicht normal.
Und man kann überhaupt nicht so weit planen.
Ja, man kann nicht für 20 Filme
deal. Irgendwann sagt man ja auch, ich will nicht immer diese gleiche Rolle spielen. Das kann ja auch sein.
Oder, also, der Don Cheadle hat das in einem Interview gesagt, dass er wurde ja der Rhodey im ersten, Terrence Howard, glaube ich, heißt der Schauspieler im ersten Iron Man-Teil, war ja noch ein anderer Schauspieler. Und der wollte mehr Geld dafür, dass er so ein langes Commitment macht. Und dann hat Marvel gesagt, tschüss. Und Don Cheadle wurde dann halt das vorgeschlagen. Und der hat selber gemeint, als er hat ein Casting gemacht und pipapo, alles. Und dann hat er das Angebot gekriegt, War Machine zu sein, aber für 8 Jahre. Und es ist nicht normal, dass du für 8 Jahre in ein Franchise committest, weil in diesem Vertrag steht dann automatisch auch, du darfst hier keine Hauptrolle spielen, da keine Hauptrolle spielen, du darfst in anderen großen Blockbustern keine Hauptrolle spielen, weil wir dich als Figur etablieren wollen. Wenn die Leute dein Gesicht sehen wollen, sollen sie War Machine sehen und nicht noch andere Figuren.
Und das ist natürlich teuer dann.
Und genau, und das ist halt natürlich teuer und das ist aber auch ein mega krasses Commitment und das macht halt nicht jeder Schauspieler. Zum Beispiel Joaquin Phoenix, der jetzt der Joker macht, hat darauf bestanden, dass dieser Joker-Film ein einzelner Film ist, wo es keinen zweiten Teil gibt. Weil er keine Franchise-Filme machen will. Er will nur einzelstehende Filme machen, weil er der Meinung ist, es gibt viel zu viele mehrteilige Filme. Er will in sich geschlossene Filme wieder machen. Find ich und schön. Er will nur in Filmen mitspielen, die in sich geschlossen sind. Übrigens deswegen haben wir Benedict Cumberbatch als Doctor Strange, weil ich glaube, es war Joaquin Phoenix, der ursprünglich Doctor Strange spielen sollte.
Wirklich?
Ja. Das war die erste Wahl.
Also ich weiß nicht, macht das aber gut.
Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Es kann sein, dass es ein anderer Schauspieler war, aber auf jeden Fall gab es eine andere erste Wahl vor Benedict Cumberbatch, was absurd ist, weil die Comicfigur aussieht wie Benedict Cumberbatch.
Ja, stimmt, voll. Ja. Das ist. Ich wollte gerade irgendwas erzählen, aber ich hab's vergessen. Sorry. Weil das hat mich jetzt so irritiert. So rausgenommen gerade. Lass uns doch mal über ein Paradoxon sprechen, das ich dir sofort an den Kopf geschmissen hat.
Ja. Ich hab's wieder vergessen, deswegen musst du es nochmal machen.
Captain America.
Ach ja.
Das ist das größte Problem. Warum? Also, was ist mit dem Schild? In welche Zeitlinie? Mein erster Gedanke war, und den finde ich immer noch wundervoll, ist der jetzt in unsere Zeitlinie, also das, was wir jetzt gesehen haben, das Captain Marvel, das Marvel-Universum, ist der jetzt in unsere Zeitlinie zurück, hat Peggy geheiratet, deswegen hat man die alte Frau nicht gesehen mit ihrem Mann, deswegen hat man den Ring gesehen, aber man wusste nie, ist das jetzt unser Tony oder nicht, oder, also ist der jetzt in die Zeitlinie zurück, ist er eine andere, wenn er eine andere war, wie ist er in unsere wieder zurück, aber all diese Fragen, was ist da passiert, warum und vor allem, das kannst du nicht beantworten, warum haben die Russo-Brüder das genau so gezeigt?
Das kann ich beantworten.
Die haben ja wirklich nur so einen Zipfel gegeben und gesagt, den Rest musst du jetzt selber decken, selber
schützen. Das kann ich tatsächlich beantworten, weil die Russo-Brüder darüber schon geredet haben. und zwar ist das ganz lustig. Ich habe das auch in dem Video am Donnerstag nochmal erklärt, wenn ihr das nochmal genauer ausgelegt haben wollt. Effektiv ist es so. Der Gedanke der Russo-Brüder war, dass Cap reist in eine parallele Realität, so wie in allen anderen Zeitreise-Szenarien, die da waren. Am Ende seiner Reise, am Ende des Zurückgebens, stellt er ein, so wie sie nach 1970 gekommen sind und das quasi innerhalb der Reise umstellen konnten, wo sie hingehen, hat er das umgestellt auf 1940. Ist dann da angekommen.
In seiner Uhr.
Genau, ist dann da angekommen, hat das Ding abgemacht, hat es eingesteckt und hat gesagt, hier bleibe ich jetzt, Peggy, wir haben einen Tanz. So, und dann hat er sein Leben gelebt, hat Kinder gekriegt, hat eine Familie gezeugt.
Aber in der Zeitlinie war es auch so, dass Captain America im Eis schon war.
Das heißt, er hat sich selbst gekockblockt. Er hätte sagen können, übrigens, ich bin da noch im Eis. Könnt ihr mich da mal wieder rausholen? Aber dann ist ja eine Schwierigkeit, weil im Eis ist ja der Captain America, in den diese Peggy sich verliebt hat. Das ist ja eine andere Peggy und ein anderer Cap.
Ja.
Das heißt, dadurch, dass er zurückgereist ist, hat er sich selbst quasi aus seine Frau ausgespannt und diese Person einfach im Eis gelassen. Was die Russo-Brüder sagen, ist, er hat das gemacht. In dieser Welt gibt es zwei Captain America. In dieser Welt ist Cap auch aktiv als Captain America in den 40ern, 50ern, 60ern, 70ern. Kämpft da, schöne Geschichte, irgendwer anders wird sie erzählen. Haben sie nämlich so gesagt, irgendwer wird das bestimmt erzählen, aber es ist eine sehr schöne Geschichte, es lässt Sachen offen, die man machen kann. Aber es ist nicht unsere Zeitlinie. Es ist eine parallele Zeitlinie, in der alles anders abläuft. Stephen McFeely jedoch sagt nicht, dass Zeitreisen selbst erzeugt eine neue Zeitlinie, sondern nur die aktiven Veränderungen, die du darin machst. Was bedeutet, dass dieser Cap, der da auf dieser Bank sitzt, der gleiche Cap ist, der in der eigenen Zeitlinie A zurückgereist ist und in A geblieben ist, weil es nie anders war. Weil schon die ganze Zeit dieser alte Mann in dieser Zeitlinie existiert hat.
Das sind ja aber zwei Aussagen.
Deswegen, die sind sich selbst nicht einig. Und der Drehbuchautor sagt halt, das ist so, wie du gerade meintest, das ist eigentlich der Mann von Peggy die ganze Zeit gewesen und der ist in der Zeit zurückgereist. Und ich muss sagen, zu einem gewissen Punkt würde ich fast eher mit der Richtung gehen, auch wenn sie ein bisschen dem widerspricht, was zeittechnisch aufgebaut wurde. Aber es passt irgendwie, wenn du halt sagst, okay, es geht darum, dass nicht aktiv eingegriffen wird und dieser Typ war schon die ganze Zeit da, dadurch ist eigentlich keine Veränderung.
Finde ich viel smarter.
Finde ich auch smarter, weil dann ergibt es auch Sinn, warum er nicht Bucky hilft, der fucking die ganze Zeit, während der sich, es gibt so ein schönes Meme, wo er irgendwie, wo Chris Evans so in einem anderen Film so Salat verteilt oder irgendwie so Peggy, oh mein Gott, JFK has been assassinated. Und dann so, okay, wer will Salat? Alles klar. Also er weiß ja, was passiert. Er weiß, dass Bucky da eingesetzt wird und gefoltert wird und furchtbare Qualen
leidet. Aber Dinge müssen passieren, damit man
dort landet. Damit der Typ, der im Eis ist, den er gerade cockblockt, auch dieses Leben haben kann.
Ja.
Und er muss das alles geschehen lassen.
Ja klar, er muss das alles geschehen lassen, damit er dort landet.
Genau.
Dann hast du dieses Paradoxon.
Aber das wäre nicht unbedingt ein Paradoxon, wenn es quasi eine sozusagen eine Konstante im Zeitstrom
ist. Meinst du eine selbsterfüllende Prophezeiung so ein bisschen?
Ja, oder dass es halt einfach eine Kaskade in verschiedenen Zeitlinien ist. Dass es trotzdem effektiv eine andere Zeitlinie ist, aber es quasi immer so geht.
Also, ach so, dass es sich immer wieder trifft.
Genau.
Ja, das ist es halt. Das ist so komplex, und wenn die sich selber schon nicht einig sind, dann ist es ein bisschen zu schwammig gezeigt.
Deswegen ist das mit den Russo-Brüdern eigentlich von daher logischer, weil sie einfach nur sagen, der reist zurück, andere Realität, passiert alles anders.
Wie und wir es im Film auch gesagt haben.
In dem Moment, wo er in seiner Zeitlinie an dem Punkt ankommt, wo Tony Stark die Zeitreisetechnologie entwickelt, reist er nochmal zurück in Zeitlinie A und sagt, Leute, hier, ich habe ein Schild, guck mal. Und das Schild sieht auch anders aus. Es ist ein vollkommen anderes Schild. Das hat in der Mitte einen eigenen Kreis, wo einzelne Slots sind. und der Stern ist anders geformt. Also es ist ein komplett anderes Schild, was darauf hinweist, dass es wirklich
eine
so
andere
ist, eine andere Realität,
ja.
Wo andere er Universum. Ein komplett anderes Leben nochmal gelebt hat, nachdem er sein A-Leben, Zeitlinie A-Leben mit dem Eis und allem
das
gelebt hat.
Das ist schön. Das, ja, das.
Weil dann könnte, also ich meine...
Und das ist auch, ne, die haben nur mit dem Schild gezeigt, dass das woanders herkommt.
Ja.
Und das, da musst du halt so sehr in diesem Universum drin sein. Und ich bin ja schon in dem Universum ein bisschen drin, aber also wie tief musst du da drin stecken, dass du das mit dem Blick auf das Schild sofort verstehst?
Ich habe Tage gebraucht, bis ich verstanden habe, was sie mir überhaupt sagen wollen damit und was das zu bedeuten hat. Aber wir hatten das ja auch schon. Sie hätten zeigen können, wie er am Handgelenk auch noch mal so einen Tracker hat, sodass du siehst, er kommt von woanders her. Er ist nicht schon die ganze Zeit da gewesen. Nächste Frage ist er wirklich gerade erst angekommen oder ist er schon länger da? Ist er schon
anders? Und warum rafft Hulk nicht, dass da ein alter Mann sitzt, andere alternative Zeitlinien und Reise und sonst und Powerstones in der Nähe haben?
Warum geht Bucky nicht hin, sondern schickt Sam? Warum sagt Bucky, hey, du musst ja jetzt hingehen? Weiß Bucky das alles? Wusste er das?
Ja,
Gibt es irgendeine Parallelgeschichte,
warum die wir noch nicht kennen? Warum verabschieden wir uns? Hat er ja schon gefragt, was ist hier los? Ja, das wusste der.
Das geht. Und das ist halt so, also es gibt halt sehr viele offene Sachen.
Warum kriegt Sam den Captain America? Warum wird Sam Captain America und nicht
Bucky? Das ist eine Comic-Referenz. Weil in den Comics, also in den Comics werden sie beide mal so ein bisschen Captain America, aber ich glaube, es ist sogar der aktuelle Run, oder? Ich weiß nicht, ob es aktuell ist, aber in einem Comic-Run ist es jedenfalls so, dass Red Skull mit dem Cosmic Cube, der quasi sowas wie eine Genie-Lampe ist, wo du halt sagen kannst, ich wünsche mir das, und dann passiert das. Also er ist quasi besser als die Infinity Stones eigentlich. Entzieht Red Skull das Super Soldier Serum aus Captain America. Und Captain America wird dann instant so alt, wie er sein sollte. Und ist einfach ein alter Mann. Und gebrechlich und sagt, nimmt dann sein Schild und gibt es Sam und sagt, du musst jetzt hier weitermachen.
Ja.
Und dann macht Sam den ganzen Kram. Und wird Sam
Captain. Finde ich America. Sehr gut. Und zwar eine Frage, die auch mehrfach über diesen ganzen Twitter-Feed reinkam. Wormir. Wormir oder Womir?
Wormir.
Wormir. Ja. Zwei R. Die Black Widow und wie heißt
Hawkeye.
Er? Hawkeye sind da hingeflogen, was ja schon sowieso irritierend ist, warum zwei normale Menschen, die im Weltall waren, auch unbedingt zweimal durch die Gegend reisen müssen mit einem Raumschiff. Ja. So, das ist so sind den Ding. Die sind da gelandet, die sind dahin und bei Thanos hat man noch nachvollziehen können, warum er seine geliebte Tochter, was man auch die ganze Folge, die ganzen Filme über mitbekommen hat, dass er sie wirklich liebt, dass er sie runterschmeißt und dadurch den Storm bekommt, den Soulstone. Ich glaube, das ist ein Problem, das man jetzt sieht, aber in der Zukunft, wenn es den Black Widow-Film gegeben haben wird, nicht mehr so sieht. Man weiß, dass die beiden sich sehr gerne haben, dass sie sehr gute Freunde sind, dass sie sich ein bisschen lieb haben, aber sie sind nicht das Teuerste auf der Welt einander.
Ja, das stimmt.
Und warum funktioniert es dann trotzdem, dass sich einer opfert?
Naja,
beziehungsweise bei den beiden ist es ein Opfern und bei dem anderen ist es ein ich opfere sie.
Ja.
Das sind auch nochmal zwei unterschiedliche Aussagen.
Das Interessante ist, dass Red Skull ja sich sehr unklar ausdrückt. Er sagt einerseits you have to lose what you love, aber er sagt auch it requires a sacrifice of love. Von daher kannst du es halt so und so deuten. Du kannst halt
aus Liebe.
Genau, kannst einmal sagen, du musst was verlieren, was du liebst, oder es muss ein Opfer aus Liebe sein. Und das Opfer aus Liebe von Black Widow ist quasi, ich liebe diese Familie und euch so sehr, dass ich mich opfer, damit ihr das bekommt. Und er kriegt es dann halt, weil er der Last Man Standing ist.
Hatte ich auch was gelesen, dass es geschrieben total scheiße ist, dass unbedingt sie sich opfern muss und bliblablub und dass das eigentlich hätte Orca machen müssen. Wenn man aber die ganze Historie von ihr sieht, und zwar nur das, was man durch diese ganzen Filme in kleinen Stückchen, in kleinen Fetzen mitbekommt, noch nicht durch den Film, ist das die richtige Wahl gewesen. Ja.
Sie hat niemanden.
Sie hat nichts, sie kann keine Kinder kriegen. Es wird mit ihr, außer, das klingt ein bisschen hart, nur dass man lebenswert ist, wenn man Kinder kriegen kann, das will ich damit nicht sagen, aber ihrer Ansicht nach hat sie halt 5 Jahre lang versucht, irgendwie alles am Leben zu halten und du hast ihr im Film schon angesehen, die sind alle gebrochen.
Ja.
Die sind alle durch. Die kann das nicht mehr. Es ist
sie
vorbei.
Übrigens,
das
haben
ist
durch. 3 Leute vom gleichen Sandwich gegessen.
Was?
Ja, das ist, habe ich vorgestern oder so, habe ich das erst gesehen bei solchen Leaked-Bildern, wo so, sie beißt in dieses Sandwich, später beißt Captain America in das Sandwich und als Scott Lang kommt mit aus dem Sandwich und beißt auch rein. Das heißt, drei Leute, die alle vom gleichen Sandwich gegessen haben und sie hat noch kurz drauf geheult. Der Punkt bei Black Widow ist ja eben genau das. Sie ist ja schon in Age of Ultron bereit, dass sie halt da steht und sagt, hey, wenn wir halt Champion, es gibt schlimmere Wege zu gehen, das sieht ganz schön aus hier. Und sie ist halt schon immer so, sie existiert nur, um zu töten und hat schon diesen Sprung gemacht von der Killerspionin aus Russland zur Shield-Spionin, zur Avenger. Und sie hat ja dann selber gesagt, das ist halt die Familie, die sie hat. Und sie würde halt alles tun, um diese Familie zu beschützen.
Whatever it takes.
Und deswegen, ihr war, glaube ich, nicht ganz klar. Also klar, sie wussten nicht, dass man sich opfern muss. Sie wussten nur, der Stein ist auf Vormir. Sie wussten nicht, wie, in welchem Zusammenhang.
Yeah.
Und ich meine, sehr schön finde ich, das Kommentar ist, sie hätten einfach so lange, sie haben jetzt ewig Zeit. Sie können ja jederzeit zurückgehen und sind immer in derselben Minute da, egal wie lange sie brauchen. Sie hätten einfach Jahre auf diesem Planeten sein können und sich langsam in Red Skull verlieben können. Und den dann opfern können.
Das wäre meine Lieblingslösung gewesen.
Ja. Ja, aber das ist ja, aber genau dieser Punkt mit dieser Dauer ist halt, eigentlich hätten sie hätten das nicht so unbedingt so schnell machen müssen, weil sie haben halt alle Zeit der Welt in dieser Zeitlinie. Also sie hätten theoretisch nochmal bis zum Snap warten können und dann gehen können, wenn sie Bock drauf gehabt hätten. Weil das halt keine Rolle spielt, weil die Zeit halt für sie keine Rolle spielt.
Und der Planet ist jetzt nicht gerade lebensfreundlich.
Ja, also nee, aber ich meine alle, so Essen insgesamt.
Und Nahrung und überhaupt.
So ist halt zum Beispiel auch ein großes Plothole, was viele Leute eben dann sagen, so, wie kommt denn Thanos mit seinem riesigen Schiff dann zurück?
Ja.
Weil er hat ja die Austausch-Nebula in die Zukunft geschickt mit dem Tracker, wie kommt sie dann dahin? Ja, weil sie ewig viel Zeit haben. Ebony Maw ist ein krasser Zauberer und Wissenschaftler und die haben mega krasse Alien-Technologie. Die haben die Pym-Partikel reverse-engineert und eine Technologie erschaffen, mit der Nebula aus der Zukunft sie dann durch das große Gerät, was sie da haben, wieder in Zeitlinie A reißen können. Und dadurch hat das funktioniert.
Woher wussten die von den Pimp? Ach, Quatsch,
natürlich. Weil sie die hatten. Und sie haben die Aufnahmen.
Ja, weil Nebula ja genau alles gesehen hat.
Sie haben alles gesehen. Sie hatten Zeit, das zu studieren. Sie hatten Zeit, das Zeug zu reverse-engineeren und alles herzustellen und quasi selber durch die Zeit zu reisen. Also dieser Sprung ging quasi von ihnen mehr oder weniger aus. Und das ist wieder so ein Ding. Es ist ein Stretch, das anzunehmen, das halt wenn du Comic. Das siehst und dir das keiner sagt. Das haben sie im Nachhinein haben sie es halt gesagt, die Regisseure. Aber in dem Moment im Film habe ich nicht darüber nachgedacht, wie sind die jetzt hingekommen, sondern ich dachte, ja, die sind da jetzt, die wussten halt und die
haben. Ich dachte, scheiße, was passiert da gerade, als es alles explodiert?
Aber es ist halt nicht so dieses. Also ich wusste schon, als sie gefangen haben, ist so, okay, die reisen jetzt in die Zukunft oder in die andere Zeitlinie.
Weißt du, was ich mir überlegt habe? Wenn Nebula merkt, scheiße, die holen mich jetzt, warum macht sie das Ding nicht einfach kaputt?
Ja. Oder
damit wäre schon alles.
Ja, alles. Ja, sie hätte sie auch einfach umbringen können.
Ja, das war.
Ja, also ich meine, zu Nebula.
Das Ding kaputt und alles wäre gut gewesen.
Ja, also, wie gesagt, es gibt da so viele Sachen. Sie hätten ja auch nicht. Sie hätten auch zu dem Moment, wo Thanos in einer anderen Zeitlinie, weil sie haben ja gesagt, ja, drei Steine sind in New York, zwei Steine sind erreichbar wegen Vormir und Morag, die zufälligerweise sehr nah beieinander liegen. Ist ja in der Galaxis normal, dass zwei sehr wichtige Planeten quasi direkt nebeneinander liegen.
Die ziehen sich automatisch
zusammen. Stell dir mal vor, Vormir wäre einfach am anderen Ende der Galaxis gewesen und Hawkeye und Black Widow hätten halt einfach 80 Jahre fliegen müssen.
Das wäre halt auch ein ganzes Plot-Ding gewesen. Die hätten da sich einfrieren müssen und dann einfach da. Oder die hätten zu dem damaligen Tor reisen müssen.
Genau.
Hätten dem Odin fragen müssen, ob das klar geht. Ja. Bifrost nehmen, sich dort hinschicken lassen. Ja. Das wäre auch eine geile Story gewesen. So hättest du auch diese Tor-Story anders etablieren können. Aber
das
ist
das Problem, dann wäre der Film halt 6 Stunden lang.
Und darauf wollte ich hinaus.
Ja.
Ich hoffe, dass sie einen Director's Cut rausbringen. Ich hoffe, dass sie so ein paar Sachen, ähnlich wie bei Batman vs. Superman war das, glaube ich.
Der Snyder Cut.
Ja, nee, nicht ganz. Es gibt einen Director's Cut, einen richtigen Director's Cut. Und der geht einfach über eine halbe Stunde länger. Und plötzlich ergibt der Film Sinn. Plötzlich ist der keine 4 von 10, sondern eine 6 von 10.
Das Problem bei Endgame ist, der ist 3 Stunden 58 Sekunden lang ist oder mir so. Egal. Der Director's Cut ist 3 Stunden und 5 Minuten lang. Das haben die Russell-Brüder schon gesagt, er war nie länger. Der Film war immer so lang, sie haben nur Sachen ausgetauscht und sie haben mehr Szenen gedreht natürlich, aber sie haben teilweise nur Sachen ausgetauscht, die so waren. Also du hast vielleicht in dem Director's Cut ein paar Minuten länger, wie Tony Stark sich mit Zeitreisen beschäftigt, weil das nun wirklich sehr convenient schnell ging, dass er plötzlich sagte, ja, ich nehme mal das andere Modell und dann gehen wir schlafen. Ah, oh, funktioniert, na gut.
Nimm mal die X-Achse nach da und die andere Achse nach da. Oh, jetzt geht's.
Ich unterhalte mich mal kurz mit meiner Tochter, die noch wach ist. Ja, scheiße.
Ja, genau. Ich hab was. Möchtest du mal Eis?
Ja, und das ist, glaube ich, so das Problem, wenn du halt alle Sachen genau konzentriert aufgreifen wollen hättest, würden, dann wäre der Film halt noch viel, 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 viel länger und das konnten sie halt einfach nicht. Und ich glaube, das war so das Problem. Sie hätten 10 Jahre zusammenzufassen und Storylines von gewissen Charakteren abzuschließen, manche Charaktere weiterzuentwickeln, neue Charaktere einzuführen und zu bearbeiten und das alles in einen Film zu packen, ist unglaublich schwierig. Übrigens der Grund, warum Joss Whedon nach Age of Ultron aufgehört hat, Avengers-Filme zu machen, weil er so ausgebrannt war nach Age of Ultron, weil er nicht wusste, wie er alle Charaktere in diesem Film beleuchten soll. Und es waren nur 6 Leute. Und Endgame ist halt alle.
Einfach alle.
The Wasp ist drin, sie haben sogar einen kleinen Callback auf Cap. In Ant-Man and the Wasp reden sie ja im
Auto
von wegen so, ja, wir nennen ihn Cap, so nennen wir ihn, ja, Cap. Und sie nennt ihn dann auch Cap und dann gucken die sich
so kurz an. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn du die ganzen Filme gesehen hast und du weißt, was da war, dann tut das alles gut. Und ich glaube, das war der Grund, weshalb mir der Film so viel Spaß gemacht hat. Auch ein Grund, weshalb mir der Film so viel Spaß gemacht hat, war, dass ich habe Infinity War gesehen, es wurde gesnappt, der Film war vorbei und ich dachte, geil, die werden so leiden.
Ja.
Boah, die werden so leiden. Endlich gibt man den Leuten mal die Möglichkeit, so wirklich zu Schauspielern zu leiden, dass wirklich alle weg sind und du nichts mehr machen kannst. Und das war auch, es waren sehr dankbare 30, 45 Minuten, so, wo sie wirklich alle hart gelitten haben, bis halt Tony sich mal ganz kurz das Zeitreisen, die Zeitreiselösung ausgedacht hat. Und ich fand, wenn man die ganzen anderen Filme vorher gesehen hat und auch Thor seine ganze Entwicklung gesehen hat, dass er immer gewonnen hat. Er war immer der Held. Es hat immer alles funktioniert und den ersten Knacks bekam er durch seine Freundin, die sich von ihm getrennt hat, mit der er daten war und dann war er nicht mehr daten. Das war das erste Mal, dass er einen Knacks bekam, aber das war nicht so schlimm. Das war okay, das hat man ihn zwar so ein bisschen angemerkt, es gab so ein paar Seitenhiebe, aber das war's. Und dann kommt der endgültige Kampf, also er kann sogar einen Stern halten und er kann die Waffe schmieden, alles klappt und er schafft es nicht, Thanos zu töten, weil er ihm in die Augen sehen will. Das ist das erste Mal, dass er einen groben, ganz, ganz groben Fehler macht und Billiarden von Menschen sterben. Und dass er daran zugrunde geht, das haben sie zwar wunderbar gezeigt, haben ihnen aber zu witzige Momente gegeben. Wäre er wirklich mehrfach zusammengebrochen, hättest du gemerkt, Alter, das ist ja wirklich durch.
Ich denke
durch diese lustigen Sprüche immer wieder, wirkt er auch so, der ist ganz schön fertig, der hat mir ein bisschen zugelegt, ist ein bisschen kaputt. Nee, der ist also, richtig, der hat ein posttraumatisches Trauma.
Auch allein die, dass er halt so down ist, dass er halt so fertig ist und so auch out of shape ist und so. und einfach die Tatsache, dass wir auch am Anfang von wie quasi delusional er auch ist, als er Thanos köpft und einfach nicht darüber nachdenkt, sondern einfach sagt, ich bring dich jetzt um.
Vor allem das erste Ding, Arm und ab.
Ihr seid mir alle egal. So, das ist halt, was hast du gemacht? Warum hast du das gemacht? Und geht dann. Und wenn er diese Stimmung, die er in dieser Hütte auf New Titan, wenn die Stimmung mehr, auch die lustigen Momente, ich fand die auch gut, ich habe auch sehr gelacht, aber wenn du das mehr gekontert hättest mit mehr solchen Stimmungen, wo er halt komplett nicht weinerlich ist oder so, sondern auch einfach nur leer, also weißt du, so komplett leer, so eine Hülle von sich selbst und dann halt einfach, naja, sie sind halt mehr in die Richtung gegangen, dass er halt so der Dude aus Big Lebowski ist. Offensichtlich, also sie haben ja sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass er wirklich so aussieht. Er
hat wirklich so gut gespielt, dass ich in einer Szene kurz dachte, warte, haben die den jetzt getaucht? Nee, das ist er immer noch. Einmal war der so realistisch, der Dude.
Vor allem die Plauze ist halt CGI, das ist nicht mal ein Fettsuit.
Echt?
Das ist halt, der war die ganze Zeit in komplett normal Chris Hemsworth-Shape.
Das war
und
alles CGI?
Die haben den nur gesieged, ja.
Oh, das war wirklich gut.
Das
war wirklich
gut. Das ist wirklich krass. Den Bart haben sie halt verlängert und so und die Haare, aber der Wanst und alles ist alles CGI.
Was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass sie als er den Hammer bekam und seine Rüstung bekam, trotzdem die Plauze da stehen haben lassen. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen.
Dass er dann nicht plötzlich wieder kurze Haare hat und muskulös ist, sondern einfach einen dicken Wanz hat.
Gibt's noch irgendetwas, was dich stört? Also gerade jemand, der so tief im Thema ist wie du, der sich so viel beliest, der so viele Interviews hört von den Russo-Brüdern und von allem drumherum, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das stört mich, weil es dazu keine Antwort gibt oder weil es viel zu vage ist?
Nicht unbedingt in die Richtung, sondern eher so dieses, was mich mehr stört an dem Konstrukt insgesamt ist, dass es sich nicht so sehr mit, einfach von der Natur her, dass so viel in dem Film passiert und der so vollgepackt ist mit Geschichten und Storys, die ein Ende finden sollen und sowas, dass er sich halt mit den einzelnen Storys nicht so intensiv auseinandersetzen kann. Und ich mir fast mehr gewünscht hätte, dass sie noch einen Avengers-Film dazwischen gehabt hätten. Also das ist quasi so gewesen, wenn du hättest Infinity War gehabt, das passiert.
Das ist so.
Und ich dachte das tatsächlich, als Infinity War rauskam, noch bis nach Infinity War, dass es jetzt noch 3 Jahre dauert, bis Endgame rauskommt. Weil ich bin wirklich davon ausgegangen, dass sie jetzt sagen, das ist die Situation.
Lebt damit.
Jetzt kommen noch 6 Filme. Und dann kommt Endgame. Und ich hätte wirklich gerne gesehen, wie sie Spider-Man, der ist ja weg, aber wie sie einen Miles Morales gemacht hätten mit einem toten Spider-Man, weil er ist weggesnappt. Wie sie, was hier in der Zeit absolut hätten machen können, das passt auch zeitlich alles und sowas. Wie sie Leute gemacht hätten, die dieses Machtvakuum füllen, weil Thanos ja dann trotzdem in Rente ist. So. Mhm. Wie Rocket eine neue Guardians of the Galaxy-Truppe aus anderen Leuten zusammenstellt und nur Rocket ist noch dabei.
Stimmt, warum ist in den 5 Jahren kein großer Bösewicht entstanden, rausgekommen, wie in den anderen?
Das war auch eine Frage, ich glaube auch von Tino, oder?
Schöne Grüße an Tino.
das ist eben genau das, es wird passiert sein, sie waren ja auch aktiv.
Es wurde wohl nicht gezeigt.
Aber
Captain Marvel, wenn wirklich alles durchdreht, die ist ja schnell da.
Es sind sicherlich auch da durch den Snap Bösewichte entstanden, die halt einfach eine tragic Backstory jetzt haben, weil ihre Familie weg ist. Sie zu den größten Motherfuckern überhaupt, so eigentlich Hawkeye-Style, halt so zu Massenmördern geworden sind, weil sie komplett durchgedreht sind.
Wie gut war Hawkeye? Wie gut war dieser Moment, als er sagte,
richtig gut,
tu das nicht, lass das, gib mir keine Hoffnung.
Ja, ja.
Oh, ich saß im Kino und sagte, genau so muss es sein.
Das ist ja so ein bisschen, also aber das ist eben das. Du hättest daraus eine Punisher-Story machen können, die aber anders funktioniert, die nicht auf Mafiosi ausgelegt ist, sondern auf eben alles, was böse ist. Du hättest andere Charaktere einführen können, die eben auch so funktionieren. Du hättest Captain Marvel besser beleuchten können, die in dieser Welt jetzt die Helden sein muss, weil es keine anderen mehr gibt. Und Rhodey als Überbleibsel, als Iron Man-Ersatz und sowas. Und du hättest halt wirklich, wirklich viel machen können und das weiter ausbauen können. Und ich finde das halt ein bisschen schade, dass sie das halt direkt nacheinander gemacht haben. Ich finde es andererseits auch gut, weil dadurch hast du diesen Abschluss. Clean Cut und kannst jetzt mit neuen Sachen weitermachen. Aber ich hätte einfach gerne gesehen, wie die Welt in diesen 5 Jahren aussieht. Vielleicht sehen wir das auch noch in irgendwelchen Serien oder was.
Es wurde zwar gesagt, wann Filme kommen werden in der vierten Phase, aber nicht, wie diese Filme heißen, Projekt Marvel oder also Projekt.
Und auch nicht, wann sie spielen. Wir wissen, dass durch Captain Marvel und so, dass es auch nicht unbedingt mehr zeitlich linear jetzt passieren muss.
Ja.
Dadurch, das ist auch eine Sache, die sie sich jetzt halt freigeschaufelt haben, dadurch, dass sie den Zeitsprung haben und nicht mehr in der aktuellen Zeit spielen. Normalerweise waren alle Filme, die rauskommen, dann, wann sie rauskommen. Jetzt ist es 2023.
Ja.
Far From Home spielt 2023 oder 2024, wahrscheinlich 2023 noch. Aber sie können jetzt mehr einmal zukunftsmäßige Technologien mehr einführen. Sie müssen nicht mehr in unserer Zeit unbedingt so krass bleiben. Sie können weitergehen, was was so Bösewichte angeht. Du kannst eben sagen, vielleicht ist Adrian Toomes jetzt wieder aus dem Knast. So, nach 5 Jahren, weiß ich. Aber in Amerika kriegst du ja normalerweise irgendwie 75 Jahre für ein bisschen krass an der Ecke rauchen. Ja. Von daher, weiß man nicht. Aber so viele Möglichkeiten, die du jetzt halt hast, was halt sehr gut ist, was du halt durch Endgame eingeführt hast. Aber gleichzeitig hast du halt, ich hätte gern gesehen, wie das mit Hulk passiert. So, Ich hätte gerne gesehen, so ja, wie ich hätte gerne noch ein bisschen Interaktion zwischen Hulk und Banner gesehen, bevor Professor Hulk. Ja,
das
entsteht.
War auch so gesnappt,
ja,
so,
ne? Ja, das war halt einfach so, ach ja, übrigens, ich sehe jetzt so aus, weil ja, ich habe das gemacht und es hat funktioniert, voll geil.
Ich habe
letzten Film richtig scheiße, hätte ich früher machen sollen.
Das habe ich ganz oft beim Gucken von Endgame gehabt, der wurde mehr aufgebaut wie ein Comic.
Ja.
Und zwar, dass du ein Bild hast.
Genau.
Bei einem Comic wird ja auch nicht alles erklärt oder haarklein auseinandergenommen, sondern du siehst ein Bild und dann kannst du dir den Rest schon dazu denken. Und so war das ein bisschen auch mit Gamora, als sie dann als ihren Thanos in die in unsere Zeitlinie geholt hat. Du hast einfach diese Szene gesehen, alles klar, die drückt darauf, das Ding geht auf, ja gut, scheiße, dann ist das jetzt so. Dann nehme ich das jetzt hin. Bei einem Comic hinterfragst du ja auch nicht so viel, du willst auch unterhalten werden.
Da steht Spider-Man auf der ersten Seite und sagt, ah, es ist Chameleon, dieser Bösewicht, gegen den ich schon seit Jahren kämpfe, der sich in andere Leute verwandeln kann.
Dann weißt du Bescheid, alles klar, okay. Dann ist damit die Story grundlegend.
Aber wenn du das halt in einem Film machst, ist das irgendwie doof. Es ist halt so, aha.
Ich finde, ähnlich wie aktuell auch bei Game of Thrones, es gibt so viele geile Möglichkeiten, so viele geile Theorien und sie nehmen irgendwie immer die geringste, schlechteste Variante, die gerade so
funktioniert. Halt, es geht halt dann dabei eben auch einfach, dass es der dümmste anzunehmende Zuschauer halt auch schnallt, so. Ja. Und das ist auch das, was ich immer in den mit den Theorien sage, weil ich glaube, Valulis hat ein Video dazu gemacht, dass Fantheorien Filme versauen einem und sowas. Und ich kann halt einfach nur ganz aktiv sagen, dass das nicht so ist. Also je nachdem, wie du an die Theorie rangehst. Wenn du die Theorie als deine Erwartung setzt, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Aber es gibt halt so viele Möglichkeiten, gerade bei so Comic-Sachen und so Superhelden-Sachen und so, weil du eben diese ganzen Comic-Vorlagen hast, wo alle möglichen Sachen passieren. Und es ist halt einfach lustig und spaßig, sich halt zu überlegen, was könnte passieren. Und in den meisten Fällen sind halt so Bruchteile davon wirklich so, aber das meiste halt nicht. Und so war es auch bei Endgame. Das halt, ich habe so ein paar Sachen gesagt, wie, dass der Thanos, den wir da im Trailer sehen, nicht der ist, den wir kennen, sondern einer aus der Vergangenheit und so. Und das habe ich gesagt. Ich habe auch gesagt, dass wahrscheinlich Captain America zurückreist und Tony wahrscheinlich stirbt auf irgendeine Art und Weise und sich opfern muss. Aber das war ja irgendwie vorauszusehen. Das ist halt Character-Arc-mäßig so. Aber ich finde halt, diese ganzen Theorien, die man da drum rumstecken kann, sind halt ein unheimlicher Spaß. Es macht halt einfach so viel Spaß, sich zu überlegen, was könnte jetzt noch passieren? Und
wenn du mit der Prämisse auch genauso rangehst.
Genau.
Und nicht sagst, das wird dann so sein.
Genau, und du musst dann im Kino sitzen und halt einfach dich überraschen lassen, was wirklich passiert. Und
ich bin
und
auch
nicht
so
jemand, sagen, wenn das nicht passiert, bin ich sauer.
Ich habe mir deine ganzen Theorievideos nicht mehr angesehen, weil ich immer dachte so, nee, ich glaube, das würde mir jetzt zu viele Sachen aufmachen. Ich will mich am liebsten komplett überraschen lassen. Als kleine letzte Anekdote zu dem letzten Podcast von dir. Für mich ist ein Spoiler schon im Teaser gewesen, dass ich Tony Stark sehe. Weil ich wollte nicht wissen, dass er auf die Erde zurückkommt.
Ja.
Es hätte mich noch mehr geflasht, wenn ich das nicht gewusst hätte. Und in den ersten 5 Minuten sehe ich plötzlich, wie Tony auf die Erde landet.
Ja.
Ich wäre in den ersten Minuten schon, was? Dann 5 Minuten später, Kopf ab, was?
Ja.
Dann 5 Minuten später, alles weg, was? Ich wäre in den ersten 5 Stunden von einem was ins nächste gereist. Und das hat mir der Trailer schon so ein bisschen vorweggenommen.
Ich glaube, das ist halt auch so eine Sache. Es gibt halt so zwei Möglichkeiten, wie man halt Filme, naja, das heißt zwei, aber mehrere Möglichkeiten, wie man Filme halt sehen kann. Und die eine Sache ist eben, sich komplett abzuschotten, was ich eben auch so meinte. Mhm. Ich habe auch Freunde, die das halt wirklich machen. Die sitzen im Kino so vor den Film und warten, bis der Film anfängt, weil sie nicht
bei Dark Knight
in den Trailern ist. Ja, wir haben Aquaman geguckt, da kam Captain Marvel Trailer und zwei Freunde von uns direkt so, nein! Und ich verstehe das, weil es wirklich viele Filme gibt, die wirklich viel zeigen.
Mhm.
In den Trailern schon und viele Studios, die halt das so machen. Und irgendwo musst du es wahrscheinlich für die Masse machen. Ja, aber die andere Variante ist halt, dass du halt dich mit allem auseinandersetzt, was halt passiert, was du halt findest und siehst und was halt sein kann. Und dann halt zwar schon ein Stück weit Erwartungen aufstellst, weil du schon ungefähr weißt, was so, also gerade wenn du so Set-Fotos siehst und sowas, hast du dann das Gefühl, dass okay, irgendwie in die Richtung wird's gehen, aber du weißt, wie Florian ja auch sagte, du weißt nicht wie und wann und warum.
Ja, ja.
Also du hast immer noch viel vom Film, aber ich glaube, wenn du zum Beispiel in Fight Club gehst und noch nie was von Fight Club gehört hast, dann hast du den meisten Spaß an dem Film.
Ja.
Und wenn du
Sixth Sense, es gibt Sixth so ein paar
genau,
Filme,
diese ganzen Filme, gerade welche, was ich ja auch meinte, mit Twists. Immer wenn es ein großes
Shutter Twist Island.
Ist, Shutter Island. Wenn du das, ich habe den zum Beispiel zum ersten Mal gesehen, jetzt am Wochenende tatsächlich, aber ich kannte die Story komplett schon, weil ich mein Video darüber machen sollte. Und ich habe ihn quasi zum ersten Mal, aber schon mit dem Wissen des zweiten Mals quasi geguckt. Und da sind mir viele Sachen aufgefallen, die wirklich krass waren. Aber das war halt auch so,
schade.
Ich hätte es wirklich gerne ohne irgendwas zu wissen darüber geguckt.
Kennst du The Game?
Nee.
Gucken. Jeder, der hier gerade zuguckt, guckt euch The Game an. Ist ein alter Film, leider ein bisschen langsam, aber guck ihn dir unbedingt an. Ist auch ein Film mit einem Twist, den du als Zuschauer nicht sehen kannst. Du siehst nicht, also manchmal ist es ja so, ja, da wird schon am Ende, denn aus dem Mann wird eine Frau, so, oder weißt du schon, irgendwas wird dann am Ende passieren. Und da ist es wirklich so, so ein richtiger Krimi, der so aufgebaut ist, dass du am Ende, dass du erst am Ende siehst, was der Twist ist. Ganz, ganz großartiger Film.
Das sind auf jeden Fall einige Filmempfehlungen, die wir auch dieses Mal im Podcast haben, glaube ich, 6 Filme empfohlen oder so. ihr könnt uns ja mal, ich gucke mal in die Kamera, ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was sind eure Filmempfehlungen, was hattet ihr von Endgame? Habt ihr noch irgendwelche Logiklücken, auf die wir jetzt noch nicht gekommen sind oder über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Machen wir einen Teil 2.
Und wir machen vielleicht einen Teil 2, genau. Was sagt ihr zu dem, was wir dazu gesagt haben? Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen auf YouTube. Wenn ihr auf YouTube das Gefühl habt, Mensch, die haben ja gar nicht über alles geredet, was in Endgame passiert ist und im Marvel-Universum, was ist denn das? Ist ja ganz komisch. Dann klickt unten mal in der Beschreibung auf den Podcast, auf den Audio-Podcast. Da ist nämlich ungeschnitten der komplette, ungefähr eine Stunde lange Podcast für euch zu hören.
Eine Stunde sind wir schon hier?
Ja, ungefähr, ja. Und das hier auf YouTube ist quasi nur die Kurzform. Umgekehrt, alle Leute, die keine Zeit haben, gerade, das ist ja Ende vom Podcast, ne? Dann ist es zu spät.
Danke fürs Zuhören.
ansonsten für YouTube hier in der Mitte könnt ihr abonnieren. Links und rechts sind weitere Videos. Jens ist irgendwo hier verlinkt.
Hi.
Und ja, wir hören und sehen uns dann wohl das nächste Mal.
In die Haune.